eigentlich noch wichtigere Fahrtrichtung ist, das, was von Gott zum Menschen geschieht. Bei einem Feuerjagd ja, wird ein Feuer, wie das Wort es auch sagt, entfacht. Doch eigentlich, und das ist das Besondere, hört hier schon das auf, was der Mensch macht. Was nämlich dann geschieht, das heißt, dass das Feuer kommt, ist eine göttliche Offenbarung. Gott Vishnu erscheint im Feuer, wird also gegenwärtig durch ein Naturelement, auf das er jedoch nicht begrenzt ist, und nimmt in diesem Naturelement, in Form des Feuers also, die Opferungen oder die Gaben des Menschen an. Es gibt also zwei Wege in dieser Straße, zwei Fahrtrichtungen. Das, was der Mensch tut, nämlich die Zeremonien, den Ritus, das Yagya, und das, was von Gott ausgeht, dass er nämlich erscheint in Form des heiligen Feuers und auf diese Weise gegenwärtig ist. Es ist deswegen selbstredend, dass bei so einer Zeremonie alle, die daran teilnehmen können, damit darauf hoffen dürfen, dass etwas ganz Besonderes in ihrem Leben geschieht. Bei einem Feuerjagd machen wir das Tor auf, sodass durch das Tor Wunder in unser Leben hereinschreiten können. Zum Beispiel die Wunscherfüllung. Man mag bei einem Feuerjagd ja einen bestimmten Wunsch haben, einen bestimmten Wunsch auch an Gott ausrichten. Und so mystisch und mysteriös es klingen mag, viele dieser Wünsche werden während des Feuerjagdjahrs in Erfüllung gebracht. Ob es nun Gesundheit ist oder, wie soll ich mich ausdrücken, ein bestimmtes Ziel, was man erlangen möchte, oder spiritueller Fortschritt. Bei einem gut gemachten Feuerjagdjahr wird das in Erfüllung gehen. Auch die Wünsche, die man im Herzen hat. Und gar nicht mal, sagen wir mal, wo man sich gar nicht so sicher ist, was das eigentlich ist, können nach einem Feuerjagd ja auf mysteriöse oder geheimnisvolle Art und Weise in Erfüllung gehen. Es gibt einen Wunsch in diesem in der Zuhörerschaft oder unter den Teilnehmern, von dem ich nicht zufällig, sondern leicht verständlich weiß. Es ist ein Devotee unter uns, ein geweihter Krishnas, die sich sehr stark eine größere Verbindung mit Krishna wünscht. Und wir werden heute als Teil dieses Feuerjagyas auf diesen Wunsch eingehen. Das heißt eine sogenannte Diksha-Einweihung, eine spirituelle Einweihung vornehmen. Ihr werdet also in diesem Feuerjagya zwei Dinge erleben. Erstmal das Feuerjagya selber und das Erscheinen des Herrn im Feuer drin. Und zweitens werdet ihr eine Einweihung ins spirituelle Leben erleben können. Ich möchte euch also gerne inspirieren, in diesem Feuerjagya mit ganzem Herzen und mit ganzem Bewusstsein teilzunehmen. Ich möchte jetzt, bevor wir anfangen, noch zwei Sachen sagen, zwei Punkte machen. Es ist ja so, dass wir Gäste haben, die das allererste Mal zum Hause der offenen Tür auf unser Projekt Goloka Dham gefunden haben. Und dann eben Gäste, die schon lange Zeit unser Projekt besuchen. Für die, die das allererste Mal dabei sind, möchte ich sagen, dass wir als die Hare Krishna Bewegung einer jahrtausendealten Kultur und Gottesoffenbarung, wie sie in den vedischen Schriften stattfindet, folgen. In einem dieser Werke, der Bhagavad Gita, heißt es von Krishna selber, dass er dieses Feueropfer in die Menschheit gegeben hat, sodass sie auf diese Weise alle wünschenswerten Dinge bekommen können. Diese vedische Tradition besteht schon seit ganz, ganz langer Zeit. Es ist bekannt als die vedische Kultur. Es gibt Bauwerke und wir versuchen gerade von Berlin aus einen großen Beweis für die Historizität dieser Zivilisation zu geben. Es gibt ja zwischen Indien und dem heutigen Sri Lanka die sogenannte Rama-Brücke. Vielleicht schon mal gehört, das ist so ein eine Brücke, die damals Lord Rama gebaut hat, um eben Kontakt zu seine Frau Sita aus den Händen des Dämonenfürsten Ravana zu erwecken, zu zurückzubekommen. Und er baute dann mit den Vanaras eine Brücke vom indischen Kontinent zur Insel herüber. Im Augenblick bohren wir gerade von der vedischen Akademie, Vedenakademie, an dieser Brücke herum, um Gesteinsproben zu bekommen, aus denen hoffentlich hervorgeht, dass diese Brücke also nicht irgend so etwas ist wie eine Landzungenbildung oder irgendein geologisches Phänomen, sondern dass es tatsächlich eine von Rama gebaute Konstruktion darstellt. Also nicht ein Naturereignis, sondern eine Brücke eben, die konstruiert wurde. Mal sehen, was rauskommt bei diesen Bohrungen. Also diese vedische Kultur, das ist, worum es mir ging, auch mit dieser Illustration, ist schon tausende von Jahren alt und hat sich besonders, sagen wir mal, in die Gegenwart gerettet durch diese alten Schriftwerke, die sogenannten vedischen Schriften. Die Bhagavad Gita und andere dieser Werke treten da ja besonders zum Vorschein. Und in diesen vedischen Schriften wird dieses alte Feuerwerk ja schon offenbart. Man hat zum Beispiel gehört, dass bei manchen vedischen Yagyas am Ende der Yagya Purusha selber gekommen ist, Gott selber gekommen ist, in unsere langweilige dreidimensionale Wirklichkeit, wenn man das so sagen will, und bestimmte Segenssprüche gegeben hat, bestimmte Belohnungen. Gut, also stellt euch bitte sehr gut ein auf dieses Feuer-Yagya. Seid voll und ganz präsent. Es könnte sein, dass ihr heute eine neue Geburt in eurem spirituellen Leben erleben dürft. Hier kommt gerade unser Kunya Bihari-ji. Kunya Bihari ist der anleitende Priester, der heute assistiert wird von Parameshwaram und Srinivasan vom Ufer der Ganga, der heiligen Ganga. er wird uns eine kleine Einstimmung bestimmt geben, Kunya Bihari. Ich glaube, inzwischen sprichst du ein fast akzentfreies Deutsch. Also auf alle Fälle kannst du ganz kurz sagen, was du als Priester dazu sagen möchtest. Und dann Gaurahari, please go to the harmonium for the bhajans, which we might do during this time.
Now we would request His Holiness Sachinandan Swami to give a short introduction to Diksha ceremony.
Ich kann einfach hier sitzen. So, Hare Krishna. Wir werden auch eine kleine Diksha Zeremonie machen. Gemäß der vedischen Schriften gibt es für einen Menschen nicht eine Geburt. Sondern es gibt insgesamt drei Geburten. Die erste Geburt ist die Geburt, die durch die Eltern ermöglicht wird. Man sagt dazu die Samengeburt. wo eine Seele durch Hare Krishna, thank you, die Hilfe des Mannes in den nächsten Mutterleib gesetzt wird. Das ist die erste Geburt. Die zweite Geburt ist die Geburt, die durch eine spirituelle Einweihung, die sogenannte Diksha, stattfindet. Und die dritte Geburt ist eine Geburt, die einen Menschen dazu berechtigt, ein vedisches Yajna auszuüben. Die Yajnik oder die Vedic Diksha. So heute in unserer kleinen Zeremonie werden wir neben all den anderen Dingen, die mit der Zeremonie in Zusammenhang stehen, auch eine Diksha-Geburt machen, die Syam Nam, die aus dem Iran kommt und die Frau von unserem Tempelpräsidenten ist, wird heute die heilige Diksha bekommen. Und bei dieser heiligen Diksha gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die erste ist, dass wir hier auf unserem Tempelprojekt wunderschöne Deities haben. Die Deities von Sri Sri Radha Madan Mohan, die mit einem ziemlich hohen Standard verehrt werden. Die bekommen fünfmal am Tag Aratiks und auch Speisen, die ihnen geopfert werden. Aratiks sind so Lichterzeremonien. Da mangelt es natürlich immer an Helfern, die mithelfen können. Und Syam Nam, die schon von ihrer Natur her eine natürliche Verbindung zu den Deities hat, wird also hiermit sozusagen öffentlich oder ordentlich eine Priesterin werden. Das ist bestimmt etwas, was unsere indischen Devotees mit großer Freude sehen. Eine Priesterin, die also bald in der Lage ist, auf dem Altar die priesterlichen Dienste auszuüben. Dazu ist es eben nötig, und das ist der zweite Aspekt, der vielleicht sogar noch wichtigere ist, ein bestimmtes Mantra zu bekommen. Dieses Mantra erlaubt es einer Seele, direkt in die unmittelbare Nähe von Gott zu treten und direkt in dieser unmittelbaren Nähe Opferhandlungen auszuüben und Dienste auf dem Altar zu machen. Es ist also dieser ganz spezielle Mantra, der einen Menschen auf diese Ebene bringt. Und dieser Mantra, der vermittelt wird in der Diksha-Zeremonie, ist eine sehr, sehr machtvolle Anrufung von Krishna, von Krishnas transzendentalen Aktivitäten in der spirituellen Welt, von dem spirituellen Meister und Sri Chaitanya Mahaprabhu. Das ist die Idee dieses heiligen Mantras. Und da verneigt man sich zunächst einmal vor Krishna, der die Ursache für ein Bhuva Swaha ist, den verschiedenen Planetensystemen hier im Universum, und der als der transzendentale Deva, der transzendentale Gott, der über allen steht, diese Planetensysteme mit Leben durchdringt, durch seine Pargo, seine Ausstrahlung, sie erfüllt mit Leben. Und dann gibt es die Guru-Mantras und die Goranga-Mantras und dann die Radha- und Krishna-Mantren, die vermittelt werden. Und es heißt, dass erst dann, wenn jemand diese Mantren bekommen hat, ist er in der Lage, direkt in die Gegenwart des Herrn zu treten. Ich möchte euch die Natur dieses Mantras kurz ausdrücken. In diesem Mantra ist die gesamte spirituelle Welt sozusagen in Samenform enthalten. Weil wir in Deutschland manchmal nicht so philosophische Zuhörer haben, möchte ich gerne ein Beispiel dafür geben. Stellt euch mal vor, ein kleines Buch ist da, in dem es diese Aufstellbilder gibt. Wenn man das Buch aufmacht, dann sieht man eine Ritterburg oder ein Schiff oder irgend so etwas Kindisches, was wir alle als Kinder gehabt haben. Was aber sozusagen zunächst einmal in einer zweidimensionalen Wirklichkeit ist, diesen Buch, das ja nur, hat ja nur Länge und Breite, es stellt sich dann aber auf, wenn man das Buch öffnet und kommt in eine Dreidimension hinein. So ist es auch mit den Mantren, mit den heiligen Mantren. Zunächst einmal ist es nur ein Mantra. Wenn man es aber schafft, dieses Mantra richtig zu intonieren und zu betonen und zu lernen, dann bricht das Mantra auf sozusagen und enthüllt demjenigen, der das Mantra chantet, die Wirklichkeit von Radha und Krishna, persönlicher Form und ihren transzendentalen Lilas. Man nennt das Spota in Sanskrit. Ne? Spota heißt, dass etwas in der Worthülse steckt, was man zunächst einmal nicht erkennen kann, ohne dass die Worthülse aufbricht und das, was drinnen ist, die innere Bedeutung preisgibt. So, wenn Siam Nam dieses Mantra richtig chantet, wird sie Radha und Krishna sehen. Hare Krishna. Das ist die Idee von diesen Mantren, dass man zum Schluss, das heißt, wenn man Mantra City erlangt hat, das heißt, die Vollkommenheit des Mantra-Chantens, tatsächlich, oh Krishna, Krishna und Shrimati Radharani drinnen erkennt in diesem Mantra als offenbarte Tatsache. So, ich möchte euch alle bitten, heute nicht nur euer eigenes spirituelles Wohl vor Augen zu haben, sondern vor allen Dingen auch zu beten und vollen inneren Support zu geben zu Siam Nam, dass diese Einweihung, die auch vor Radha Madan Mohan stattfindet, eine gesegnete Einweihung ist, wo sie dann auf diese Weise Mantra City erlangt, die Vollkommenheit ihres spirituellen Lebens durch die Gnade und Kraft des aufgehenden Mantras, der also aufgeht und dann das und dann Radha und Krishna freigibt. Gut, das ist in der Kürze etwas. Ihr werdet noch viel von mir hören, heute Abend zum Beispiel, morgen früh und über den Tag, den morgigen Tag verteilt, wo ich ein bisschen über spirituelle Dinge sprechen werde. Aber hier möchte ich bewusst, dass wir uns kurz fassen und in das unmittelbare Erleben dieser Yagya oder dieses Yagyas eingehen und dran teilnehmen. Hare Krishna.